Ich möchte die Predigt auf den Punkt bringen und sie zusammenfassen. Nicht, als wären wir am Schluss der Predigt, sondern aus taktischen Gründen. Sünde ist der einzige Kontrast, auf dem die Gnade sichtbar wird. Sünde ist das Allereinzigste, was uns Gnade sichtbar macht. Gnade ist schon immer da. Sie ist allzeit da. Aber die Sünde ist das Allereinzige, wo zeigt, wo sie steckt, Gnade. Nichts macht die Gnade Gottes so gross wie die Sünde. Nichts macht die Gnade Gottes so klar wie die Sünde. Und nichts katapultiert das Christenleben mehr als genau das. Nichts katapultiert das Christenleben mehr als das. Sünde, Sünder in der Hand von einem gnädigen Gott. Es sind zuerst zwei Punkte, dass ich meine These, Zusammenfassung von der Predigt, möchte erklären. Und dann die eigentliche Frage angehen, warum haben die Begleiter von Jesus nicht gefastet? Das ist die Frage, die mir Jesus gestellt hat im Text. Also zuerst zwei Punkte, dass ich erkläre, Sünde ist der einzige Hintergrund, auf dem Gnade sichtbar wird. Und dann die Frage, wieso fasten die Begleiter von Jesus nicht? Nur die Sünde, das Erste, versichert uns Gnade Gottes. Nur auf dem Hintergrund der Sünde sieht man Gnade Gottes. Und ich fange an mit einer Geschichte. Es hat einen Mann gegeben, zur Zeit von Napoleon I., also um 1800 plus minus. Der hat sich in verschiedenen Dingen gegen den Imperator vergangen. Er hat Boykott, er hat sich aufgelehnt gegen den Napoleon. Bis zum Augenblick, wo der Napoleon ihn dingfest gemacht hat, ihn verhaftet hat und zu Recht zum Tod verurteilt hat. In diesem Augenblick kommt die kleine Tochter von dem Mann auf die Bühne vom Geschehen. Sie setzt sich für ihren Vater ein. Sie betet, dass der Vater freigelassen wird, dass man vom Recht abgesehen und ihn freilässt, nicht zum Tod verurteilt. Bis zum Moment, wo sie es schafft, eine Audienz beim Napoleon zu kriegen. Und sie geht auf den Napoleon zu, geht auf die Knie und bittet ums Leben von ihrem Vater. Und der Napoleon reagiert und schaut das Mädchen an und sagt: Mädchen, es hat keinen Sinn, dass du für deinen Vater bittest. Ich habe die stichfesten Beweise gegen ihn und es ist nur zu Recht, dass ich ihn erhänge. Es ist nur zu Recht, dass ich ihn umbringe. Und da sagt das Mädchen: Ich appelliere nicht an die Gerechtigkeit. Ich appelliere gar nicht das Recht, sondern ich appelliere an ihr Erbarmen. Ich appelliere an ein gnädiges Herz von ihnen. Lassen Sie meinen Vater frei. Auf das aber schaut Napoleon ein zweites Mal das Mädchen an und lässt den Vater frei. Der Vater, wenn er nicht völlig vereist war und verstockt für Gnade vom Napoleon, dann wird er von jetzt ein anderes Leben gelebt haben. Er wird ein völlig anderer Mensch gewesen sein. Er wird sich nie mehr gegen den Napoleon aufgelehnt haben. Und das ist genau. Gnade macht Sünde gross. Und Gnade sieht man erst auf dem Hintergrund der Sünde. Gnade wird erst riesig und erfasst unser Herz, wenn wir die Sünde gesehen haben. Und dann verändert es unser Leben. Das Erste also, Gnade macht sich gross auf dem Hintergrund der Sünde. Die zwei Episoden oder drei, die wir gehört haben, befassen das Grundproblem, das die Pharisäer mit Jesus hatten. Zweimal, wenn wir in Lukas Text schauen als Vergleich, wo die gleichen Geschichten auch stehen, sehen wir, dass zweimal die Pharisäer an Jesus bzw. an seine Begleiter, an die Jünger gehen und ihn fragen, wieso begibt er sich ab mit Zöllner und wieso fastet er nicht? Und es ist ein Grund gewesen, wieso sie die Frage gestellt haben und wieso sie sich gegen Jesus gestellt haben, wieso sie genau ihn mit diesen zwei Fragen angegangen haben. Der Grund war der, wer sind Pharisäer gewesen? Die Pharisäer, das waren Mainstream-Leute von der Frömmigkeit ihrer damaligen Zeit. Das waren die Mainstream-Frommen. Und es waren Führer in der Kirche. Es waren die damaligen Führer, es waren Autoritätspersonen, es waren so eine Art Charts-Prediger von der damaligen Zeit. Man hat auf die Pharisäer gehört. Sie waren die, die ernsthaft waren. Und ich glaube, und das als Nebengedanke, Christen sollen die Pharisäer nicht in erster Linie als die heidnischen und als Antibilder der Christen sehen, sondern sie sollen sich selber in den Pharisäern sehen. Die Pharisäer gleichen meistens sehr oft den Christen in den heutigen Kirche und Freikirchen. Sie waren die Frommen, die Ernsthaften. Ihr Hauptkriterium war Reinheit. Sie haben sich um die Reinheit bemüht, in allen Dingen, äußerlich und innerlich. Innerlich, indem sie gefastet haben, indem sie nichts gegessen haben, indem sie sich innerlich rein gehalten haben, und zwar aus einem einzigen Grund. Sie haben gefastet im Anliegen darauf, dass Gott einmal wird kommen und die ganze Unreinheit ein Ende setzt. Seit der Tempel zerstört wurde, einige Zeit bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, 500 Jahre früher, seit diesem Augenblick haben die Juden angefangen zu fasten, zweimal in der Woche. Und zwar in Erinnerung daran, es braucht nochmal ein Eingreifen Gottes. Sie haben gefastet, weil sie die Hoffnung haben, dass Gott einmal ein Messias, ein Erlöser schicken wird, der wird mit aller Unreinheit mal ein Ende machen. Denn seit diesem Augenblick, seit 500 Jahren, ist der Tempel immer unter dem Beschlag der Heiden gewesen. Jetzt im Moment von unserer Geschichte unter der Besetzungsmacht der Römer. Bis dahin, dass Schilder der Römer am Tempel angemacht sind worden. Die Pharisäer haben darum gefastet. Sie sind darum gefastet, weil sie haben erwartet und gehofft, dass sie in ihrer Vorbereitung und Erwartung Gott den Platz vorbereiten, dass er kommt. Das andere Problem war das mit den Zöllnern. Zöllner, das sind die, die in den Augen der Pharisäer, in den Augen der frommen Juden de facto schon im Bündnis mit den Heiden gestanden sind. Zöllner sind im Dienstverhältnis zu den Römern gestanden, zu den Heiden schlechthin. Das Zollsystem in der damaligen Zeit ist so gegangen, dass die Römer auf allen ihren Gebieten Personen und Gütersteuern eingezogen haben. Dann haben sie es so gemacht, indem sie einheimische Zollbeamte berufen haben. Und die einheimischen Zollbeamten, die haben jeweils im Voraus sollen den Steuerbetrag nach Rom liefern. Das heisst, bevor sie sie eingezogen haben, Steuern, haben sie schon die Steuern nach Rom abgeben. Und so war das ganze leicht korrumpierbares System. Die Zöllner haben sich nämlich darum auch erlaubt, auf den Vorschuss, den sie leisten, nach Rom Zinsen zu erheben und die im Nachhinein dann auf die Bürger zu übertragen. Das heisst, von den Bürgern Zinsen zu verlangen für das, was sie vorgeschossen haben nach Rom. Und das war der Grund, wieso es ganz einfach war, dass viele Zöllner zum Leid der Bevölkerung reich wurden. Die Zöllner waren der Hass der Pharisäer. Sie sind im Bündnis gestanden mit den Römern. Sie waren im Begriff von Unreinheit. Sie haben sich nicht darum geschert, dass sie ihr Land reinhalten, dass Gott wiederkommt. Es ist so weit gegangen, dass man Zöllner nicht zum Gericht zugelassen hat. Man hat sie disqualifiziert. Eine Aussage von einem Zöllner im Gericht hat gar nicht geholfen. Ja, man hat ihn gar nicht zugelassen. Man hat ihn disqualifiziert, schon im Vorhinein. Jetzt kommt der Jesus, sagt, er sei ein wahrhafter Jude. Und was macht er? Er begibt sich erstens mit Zöllner ab und zweitens, beziehungsweise seine Jünger, missachtet das Fasten. Die zwei Kernanliegen auf der Agenda der Pharisäer, wo sie als Bollwerk in die Welt gestemmt haben, gegen die Unreinheit in dieser Welt, gegen das Heidnische. Und Jesus übergeht beides. Seine Jünger fasten nicht und er begeht sich mit denen ab, die unrein per se sind, im Bild der Pharisäer. Die Pharisäer sagen zu Jesus, hey, das passt nicht. Was machst du da? Es passt nicht. Die Pharisäer gehen von Folgendem aus. Sie sagen, wir Frommen, wir sind dazu da, dass wir in unserer Anstrengung und unserer Ernsthaftigkeit mit unserem Wollen und unserem Tun, mit unserem Wollen und unserem Tun, mit unserer Einstellung und mit dem, was wir tun, mit Fasten und wie wir auf die Zöllner eingehen, dass wir Gott den Platz vorbereiten. Dass sie damit hoffen, Gottes Gnade oder Gottes Erbarmen zu erwirken oder zu gewinnen. Und Jesus sagt, ihr liegt völlig falsch. Es ist völlig falsch. Gottes Gnade wird nicht durch Werk gewonnen. Gottes Gnade wird nicht durch Anstrengung gewonnen. Das ist, das ist, das ist, stimmt nicht einmal 180, um 180 geht nicht. Es stimmt gar nicht. Nämlich Anstrengung bekommt Lohn. Einsatz bekommt Lohn. Aber Gnade ist nicht ein Ausdruck von Lohn. Gnade ist nicht ein Lohn, den man bekommt. Gnade ist per Definition etwas, das man bekommt, wenn man es nicht verdient hat. Sünde ist der einzige Hintergrund, auf dem Gnade sichtbar ist. Nur Sünde bekommt Gnade. Kein einziges Werk ist genug gut, dass es Gnade bekommt. Und genau das sagt Jesus. Er sagt, schaut, die Starken, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, die brauchen einen Arzt. Das Gute ist für das Schlechte da. Der heilende Arzt ist für das Kranke, für das kranke Körperteil da. Gott will sich vom Schwachen anziehen lassen. Gott will sich von Schwachheit anziehen lassen. Gott blickt nicht auf das, was gross ist, das, was gut ist, das, was schön ist, das, was vollkommen ist, das, was irgendwie ein Lob verdient hat. Auf das schaut Gottes Gnade gar nicht. Gottes Gnade interessiert sich gar nicht am Guten, weil es gar nicht dazu da ist. Gnade ist nicht für das Gute da, wie der Arzt nicht für das gesunde Bein, für der gesunde Körper da ist, sondern für den kranken Körperteil. Gott selber braucht es nicht, das Gute von uns Menschen. Er ist selber der Absolute, er ist der Vollkommene, er ist der Perfekte, er ist der Allerhabene, er ist der Selbstgenügsame, er ist der, der in sich genug hat. Er braucht gar nichts. Seine Gnade braucht gar nichts. Er hat genug. Und es ist eine Irrmeinung, wenn die Menschen meinen, dass der grosse, allmächtige, grosse irgendetwas braucht. Seine Gnade braucht kein Werk. Er ist selber genug. Für was soll er irgendetwas zahlen? Gnade von Gott ist nicht dazu da, dass sie Lohn ausstellt. Für was hat Gott irgendein Interesse, irgendetwas zu zahlen und deren Lohn zu geben für dein Leben? Was wäre der Grund? Er ist der, der allgenügsam ist. Er braucht nichts. Er muss auch keinen Lohn zahlen. Es ist so, wie bei einem Musiker, der das absolute Gehör hat, der im Takt 191, wenn das ganze Orchester in allen Registern spielt, die einzige Oboe gehört, nebst 10 anderen, die einen halben Ton daneben ist. Gottes Gnade sieht nicht so sehr das, was ihm gleich kommt. Gottes Gnade sieht nicht das, was ihm gleich kommt. Sondern Gottes Gnade, der Perfekte, sieht vor allem das, was ihm nicht gleich kommt. Wie der Musiker mit dem absoluten Gehör. Er hört nicht alle 120 Musiker, die richtig spielen. Sondern er hört den 121. Oboe-Spieler, der falsch spielt. Natürlich freut er sich am anderen. Aber der Perfekte sieht vor allem das, was nicht perfekt ist. Der Perfekte sieht vor allem das, was nicht perfekt ist. Und das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade schaut sünderwärts. Gottes Gnade schaut immer sünderwärts und nie auf die Werke. Gottes Gnade schaut auf das Herz von einem Menschen, der sagt, und genau das bin ich. Ich bin Sünder. Gottes Gnade schaut auf den Menschen, wo daran kapituliert, das im Leben und sagt, genau das bin ich, ich bin ein Sünder. Ich kann Gott nicht zu Wasser reichen. Und es ist in ihrer Meinung zu meinen, wir können Gott irgendetwas bieten. Wir können ihm irgendetwas bieten, das seine Gnade erfreut. Es ist in ihrer Lehre zu meinen, dass Gottes Gnade irgendwie erfreut werden kann mit guten Werken. Das Einzige, was Gottes Gnade erfreut, ist, wenn man kapituliert und sagt, da ist meine Nichtigkeit, meine Niedrigkeit, mein Verschulden, mein Versäumen, meine Sünde. Und der wird hören, ja genau, das interessiert mich. Und ich habe eine Arznei für dich. Ich bin der Arzt, der sich um genau das will kümmern. Gottes Gnade schaut immer sünderwärts. Sie schaut immer sünderwärts. So hat Jesus den Pharisäer zu 100% widersprochen. In einem Punkt aber hat er ihnen recht gegeben. In einem Punkt hat er ihnen recht gegeben. Nämlich beschönigt er die Sünde nicht. Jesus beschönigt die Sünde nicht. Jesus nennt Zöllner nicht, oh, das sind arme Tröpfe vom sozialen oder politischen System gefangen. Sie müssen ja auch noch für den Unterhalt schauen. Jesus beschönigt sie nicht. Er nennt sie nicht Gefangene vom sozialen oder politischen System, sondern er nennt sie Sünder. Er tut wörtlich die Pharisäer zitieren in unserem Text. Er sagt, ich bin dazu da, nicht die Gerechten zu rufen, sondern Sünder. Er nennt die Pharisäer genau gleich, wie die Pharisäer. Er nennt Zöllner genau gleich, wie die Pharisäer gemacht haben. Aber er hängt etwas an und sagt, aber da startet es nein. Es gibt, ich bin dazu da, nicht nur zu zeigen, dass es Sünde gibt und Sünde gross zu machen, sondern dass Gnade dadurch viel grösser wird. Das Eingeständnis von deiner Sünde gewöhnt Gottes Gnade. Der Spurgeon, damit komme ich zum Zweiten, der Spurgeon hat gesagt, der Platz als Sünder ist der beste Platz, den ein Mensch einnehmen kann. Und zwar aus folgendem Grund. Weil wer sich auf den Sünderplatz stellt, eine absolute Sicherheit bekommt in seinem Leben. Eine absolute Hoffnung und ein absolut verändertes Leben. Die Lehre von der Sünde, das Einzige ist, wo Gnade sichtbar macht, katapultiert das Christenleben in eine neue Sphäre. Es gibt erstens absolute Sicherheit. Wer diesen Punkt begriffen hat, dass nur das Eingeständnis von der Sünde uns Gnade Gottes eröffnet, der kommt eine Sicherheit über, dass er nie mehr wird Zweifel haben, ob Gott ihn annimmt am Ende. Du musst nie mehr Zweifel haben, in deinem ganzen Leben bis auf den letzten Atemzug, ob Gott auch wirklich dich würde annehmen. Du musst nie mehr Zweifel haben. Es wird nie mehr der Fall sein, dass der Teufel dir kann sagen kann, ja, schau doch jetzt mal deinen Tag an. Schau mal, was du heute gemacht hast. Schau mal, wie du mit deinem Partner umgegangen bist. Schau mal, was du gedacht hast. Schau, was du gemacht hast mit deinen Händen. Wird Gott dich auch wirklich annehmen? Und dann darfst du in absoluter Sicherheit und grosser Freude sagen, genau deshalb nimmt mich Gottes Gnade an. Gerade darum nimmt mich Gottes Gnade an, weil ich ein Sünder bin. Sie nimmt mich an, weil ich nicht vollkommen bin. Genau, Sünde gibt mir Gnade Gottes. Sie ist dazu da, dass wenn ich sie einsehe, dass sie mir Gottes Gnade eröffnet. Du wirst im letzten Moment, bevor du stirbst, können sicher sein, Gott wird dich annehmen, Gottes Gnade kommt. Weil du Sünde als Sünde schwarz gemacht hast und auf diesem Hintergrund wird Gott dich annehmen. In den Freikirchen wird immer etwas anderes betont. Es wird meistens betont, du musst dich anstrengen, dass Gott dich annimmt. Ob man das will oder nicht. Es schwellt jeder Brust von jedem Zuhörer in einer Freikirche. Immer der Gedanke, längt es echt bei Gott. Und ich muss mich anstrengen, dass Gott mich dann annimmt, dass ich Gottes Gnade bekomme. Aber das verdrüllt die Lehre von der Gnade. Die Lehre von der Gnade ist immer für den Sünder da und nicht für den, der sich anstrengt. Und das sagt dann der Paulus klipp und klar. Er sagt, es liegt nicht an unserem Willen, nicht an unserer Einstellung. Und nicht an unserem Laufen, nicht an unserem Tun, dass Gott uns annimmt, sondern an der Gnade Gottes und an seinem Erbarmen. Römer 9, Vers 16. Es liegt nicht an unserem Wollen und Laufen, die sind unsicher, sondern an der Gnade, an dem sich erbarmenden Gott. Die absolute Sicherheit, dass du gerettet bist, ist die Sünde. Das ist deine Sünde. Das ist die Sicherheit, dass du gerettet bist, weil dort passt die Gnade Gottes wie das allereinzigste Puzzleteil dazu. Du kannst absolut sicher sein, Gott wird dir gnädig sein. Und es gibt eine absolute Hoffnung, die Lehre. Wie wäre doch das Evangelium schwach und würde zur Depression führen, wenn sie uns einen Katalog bieten würden, was wir alles machen müssten, damit Gott uns gnädig ist. Das würde uns zur Depression verleiten. Wenn wir einen Katalog hätten, den wir müssen erfüllen, dass Gott gnädig ist. Der Mensch wäre nämlich Tag aus, Tag ein, jede Herzensfalte von sich am Untersuchen, ob nicht irgendwo noch versteckte Sünde ist, die man in die Ordnung bringen muss. Wir werden Tag aus und Tag ein damit beschäftigt, alles zu erforschen in seinem Leben und kleinlich darauf zu schauen, dass man alles erfüllt, dass alles gerecht ist, dass Gott einem schlussendlich wird annehmen. Wie wird das machen, was die Pharisäer gemacht hat? Sich um die Reinheit bemühen, damit Gott gnädig ist. Aber das wäre kein Evangelium. Das würde Angst machen und das würde in Depression führen. Doch Gnade gibt eine absolute Hoffnung. Sie gibt eine Hoffnung. Eine Hoffnung für den Sünder. Eine Hoffnung für den Sünder. Jeder Mensch hat so in sich den Standardmodus. Wir müssen doch Gott etwas bringen, dass er gnädig ist. Wir müssen doch Gott etwas bringen, dass er gnädig ist. Wir müssen uns anstrengen. Der Standardmodus schlummert in unserem Herz. Aber er passt nicht zu der Gnade Gottes. Und Jesus braucht darum auch nochmal, nebst dem Arzt, noch zwei weitere Bilder. Er redet von der Tuchverarbeitung und von der Weinlagerung. Das Erste ist meistens nicht ganz verständlich in der heutigen Zeit. Nämlich sagt er, es wird niemand ein neues Tuch nehmen, ein ungewalktes Tuch, und wird es zur Herstellung von einem Kleid mit einem alten Tuch zusammennähen. Denn, was wird passieren? Es reißt sich voneinander. Es passt nicht mehr in die heutige Zeit mit unserem elastischen Stoff, den wir haben, und der heutigen Tuchverarbeitung, sondern es war folgendermaßen. Ein Tuch ist hergestellt worden unter Bedingungen, dass, wenn man es fertig hat, wenn man es gewoben hat, fertiggestellt hat, dass in der natürlichen Art und Weise sich das Tuch mit der Zeit zusammengezogen hat. Damit das nicht passiert ist, hat man Folgendes gemacht: Man hat es gewalkt. Aus dem Englischen walk. Man hat ganz einfach Folgendes gemacht: Man hat das Tuch genommen und fertig gehabt, hat es im Kübel Wasser mit ein bisschen Säure gestoßen und dann hat man es auf einen getreten. Und das sind die Walker gewesen, also die, die gewalkt haben. Ja. Die haben das Tuch so lange gewalkt, bis der geeignete Bearbeitungsstatus gehabt hat. Dann hat man es rausgenommen, getrocknet und erst dann hat man es mit einem alten Stoff oder mit einem anderen Stoff zusammengenäht, für ein neues Kleid zu herstellen. Wenn man das nicht gemacht hätte, wenn man es also nicht gewagt hätte, dann wäre Folgendes passiert. Man hätte das alte und das neue Tuch zusammengenäht. Das neue hat sich mit der Zeit zusammengezogen und das alte, weil sie nicht mehr die Elastizität hatte, hat die Widerstand geleistet, und zwar so, dass es nicht zusammengezogen hat, sondern dass es verrissen hat. Das war der Punkt. Niemand hätte das gemacht. Niemand hätte so ein Kleid angelegt. Weil irgendwann wäre ja, es wäre auch nicht ansehnlich gewesen. Und Jesus sagt genau das. Als Verständnis, dass man Gnade könnte gewinnen mit Werk, das verreisst sich, das passt nicht zusammen. Und das zweite Bild ist genau das gleiche, wo uns mehr zugänglich ist, zumindest mit saurem Most, dass er noch gärt. Wie gärt noch? Und es geht nicht, dass man einen alten Schlauch abfüllt zum Lagern, weil der alte Schlauch ist spröd, ist nicht mehr elastisch. Der würde es verjagen, wenn man den neuen gärenden Wein drin abfüllen würde. Es braucht einen neuen Schlauch. Jesus sagt genau das. Die zwei Sachen passen nicht zusammen. Werkgerechtigkeit und Gnade passen nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Man kann Gottes Gnade nicht mit guten Leistungen gewinnen. Gottes Gnade kann man nur mit dem Eingeständnis von seiner Sünde gewinnen. Und das macht glücklich, weil es keinen moralischen Katalog gibt. Es gibt nicht, dass man eine Liste führt in der Kirche, wo man die Leute abhakt und schaut, was man alles erfüllt hat, und dann spricht man zu, jetzt wird Gott dich annehmen. Es gibt das nicht. Das Einzige, wo Gottes Gnade sichtbar macht, ist die Sünde. Das Eingeständnis für die Sünde. Und das gibt eine Hoffnung. Das Letzte. Es gibt eine absolute Freude, sein Leben anders vor Gott zu leben, als bevor man diesen Punkt begriffen hat. Manche möchten wahrscheinlich innerlich sagen und brodeln schon lange, seit ich predige, man muss sich doch anstrengen, dass man Gnade Gottes bekommt. Und das führt doch dazu, dass man nichts mehr macht, wenn man die Lehre verkündet von der Gnade. Das führt doch dazu, dass dann jeder Christ zurücklehnt und sagt, oh, perfekt, dann machen wir die Sünde gross, ich sündige noch ein bisschen mehr, damit die Gnade dann noch ein bisschen grösser wird. Und man sagt, das macht einem träge, es macht einem nicht für ein Leben, für Gott tauglich, diese Lehre. Aber es ist genau das Gegenteil wahr. Genau diese Lehre, die wird unser Herz derart erwärmen, dass wir einen beständigen Wunsch bekommen, für Gott zu leben. Sie entflammt ein Verlangen in unserem Herz, Gott wollen zu gefallen. Genau die Lehre entflammt unser Herz, Gott wollen zu gefallen und nicht noch mehr Sünde zu tun. Es ist das heiligendste Mittel, in der Heiligung zu wachsen, wenn man genau das, diese Lehre, ins Herz nimmt. Es ist viel heiliger, als wenn man einen Katalog bekommt, das muss man machen, das muss man machen oder das muss man machen. Denn wer hat schon ein frohes, erwecktes Herz bekommen, wenn man ihm ein phänomenales Referat gehalten hat und einen Diskurs abgehalten hat über gute Werke, über moralisches Tun, über Strafe fürs Böse? Wessen Herz ist darüber begeistert worden? Er hat gesagt, yes, und jetzt will ich es anders machen. Nein, das, was unser Herz entflammt, ist genau das, dass Gott gnädig ist. Das, was uns erweckt, ist, dass der Napoleon sagt, wow, du fragst nicht um Gerechtigkeit, sondern um Gnade. Der Mann wird verändert sein. Die unverdiente Gnade, die freie Vergebung, das ist der wahre Enthusiasmus von einem Christ. Es wird dich in der Heiligung vorwärts katapultieren. Es wird in dir eine Freude erwecken, Gott wollen, anders zu leben als vorher. Es wird in dir wecken, jetzt will ich für Gott leben. Ich will mein Leben heiligen. Darum, die Lehre von dieser Gnade ist der wahre Enthusiasmus in deinem Leben, weil sie wird dich verändern. Die Pharisäer haben gesagt, wir tun etwas, damit Gott gnädig ist. Christen sagen, wir tun etwas, weil uns Gott schon gnädig war. Wir tun etwas, weil Gott uns angenommen hat, weil das die viel größere Freude im Herzen ist. Und die ganze Kirchengeschichte bezeugt, diese Lehre macht dich zum Märtyrer. Diese Lehre macht dich bereit, ein Täter zu werden. Diese Lehre macht dich bereit, ein mutiger Bekenner vom Evangelium zu sein, weil sie dich freisetzt und Hoffnung gibt. Jetzt, vielleicht mag noch jemand fragen, aber was ist denn mit Strafe? Was ist denn mit Strafe? Was ist denn mit Konsequenzen? Was ist denn in der Kirche mit Ermahnung, mit Korrektur, mit dem, dass man sagt, hey, dein Verhalten hat Konsequenzen. Das geht nicht und es hat Konsequenzen, was du gemacht hast. Wie geht das zusammen? Und genau das ist möglich auf dem Hintergrund von der Gnade für die Sünde. Genau das ist möglich. Weil Jesus hat die Sünde nicht klein geredet. Er hat nicht gesagt, das sind Systemgefangene, Zöllner. Sondern er hat gesagt, sie sind Sünder. Und er hat gesagt, Levi, stand auf und geh. Genau diese Lehre, die macht die Sünde nicht klein, sondern gross. Sie macht die Sünde nicht weiss. Weil wenn wir die Sünde weiss machen, dann sieht man Gnade nicht mehr. Wenn wir die Sünde weiss machen, dann sieht man Gnade nicht mehr. Sobald man die Sünde verkleinert, sieht man Gnade nicht mehr. Darum, ein Christ, der begriffen hat, dass die Sünde Gnade gross macht, dass auf dem Hintergrund der Sünde erst Gnade sichtbar ist, der ist bereit, Konsequenzen für die Sünde zu tragen. Der ist bereit, freiwillig auch Lasten auf sich zu nehmen, die er sich eingebrockt hat aufgrund von seinen Sünden. Und nicht einfach zu sagen, ja, schwamm drüber und es ist doch alles gleich. Sondern er ist bereit, für das, was er gemacht hat, hinzuhalten. Und zwar nicht darum, um es abzubüßen, um es wieder zu gut zu machen. Nicht darum, um wieder Gottes Gnade zu gewinnen, weil es Gott gar nicht, sondern darum, weil er Reue hat über die Sünde und weil er so dankbar ist, dass Gott ihn doch annimmt. Das heisst, Gnade, die absolute Gnade, ist die absolute Katapult für ein heiliges Leben. Sie wird dich verändern. Und jetzt zum Schluss die Frage, warum haben denn Begleiter von Jesus nicht gefastet? Warum haben Begleiter von Jesus nicht gefastet? Und das ist jetzt ganz einfach. Die Pharisäer haben gefastet, um Gott den Platz vorzubereiten. Sie haben geglaubt, wenn wir fasten und wenn wir uns reinhalten, dann passt Gnade drauf. Und Jesus hat gesagt, es passt nicht. Es passt nicht. Du kannst nicht mit Werk Gnade erkaufen oder gewinnen. Die Begleiter von Jesus haben darum nicht gefastet. Pharisäer sind davon ausgegangen, wenn wir das machen, dann wird Gott kommen, dann wird Gottes Gnade kommen. Die Begleiter von Jesus haben nicht gefastet, weil sie vom Gegenteil sind ausgegangen. Sie sind davon ausgegangen, dass in Jesus Gott scheinbar schon am Werk ist. Dass in Jesus Gott scheinbar schon auf dem Plan ist, schon da ist. Dass in Jesus, ja, dass Jesus selber Gott schon da ist. Darum haben sie nicht gefastet. Die Pharisäer haben gefastet, weil sie darauf gewartet haben, dass Gott einmal kommt. Und wenn er kommen würde, würden sie aufhören. Die Jünger haben nicht gefastet, weil sie insgeheim geahnt haben und geglaubt haben, in Jesus ist Gott schon da. Wir müssen nicht fasten. Die Party ist voll im Gang. Und Jesus sagt, wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam da ist? Die Party ist voll im Gang. Sie haben insgeheim geahnt, der Jesus, in dem Jesus ist Gott schon da. Wir müssen nicht fasten. Und Jesus hat das subtil bestätigt. Nicht ganz offensichtlich, dass er jetzt gesagt hat, so, die Jünger haben es begriffen, meine Begleiter, da ist Gott unter euch, sondern er hat es ganz subtil gemacht. Denn er hat gewusst, wenn er das sagt, das löst etwas aus. Das wird zum Hass aufwecken, wenn er würde einfach so plump raus sagen, da ist Gott. Aber er hat es versteckt gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Arzt, der für das Kranken da ist. Und wie können Gäste, die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam kommt? Er hat sich selber als Arzt und als Bräutigam bezeichnet. Und jedes jüdische Ohr hat da drin eine Glockenschelle gehört aus dem Alten Testament. Im Alten Testament, für das jüdische Ohr, ist der Arzt schlechthin, nach 2. Mose 15, Vers 26, Gott gewesen. Der Arzt schlechthin ist Gott gewesen im jüdischen Ohr. Der Bräutigam schlechthin ist Gott gewesen. Und Psalm 45 hat mit der Zeit, wo Jesus gelebt hat, als Text gelesen, auf den hin, dass ein Messias mal kommt, ein Gesandter von Gott. Und Psalm 45 ist ein Bräutigams-Psalm. Jesus sagt, ich bin der Bräutigam, ich bin der Arzt. Sie haben da damit gehört, dass Jesus selber bestätigt, in mir ist etwas ganz Neues da. Es ist eine ganze neue Ära eingeläutet. Die Party ist voll im Gang. Man muss nicht mehr fasten. Jetzt ein Punkt. Die Pharisäer fragen nur, warum die Jünger von Jesus nicht fasten. Sie fragen nicht, warum fastest du nicht? Sie fragen nur, warum fasten deine Jünger nicht? Sie denken nur das Verhalten der Jünger hinterfragen, nicht das Verhalten von Jesus. Nur insofern Jesus, als dass sie sagen, du bist doch ihr Lehrer, ihr Rabbi. Warum schaust du denn nicht, dass sie fasten? Wieso? Wieso fragen sie nicht, hey Jesus, wieso fastest du nicht? Wahrscheinlich aus meinem Grund, weil sie gewusst haben, dass Jesus gefastet hat. Sie haben gewusst, Jesus war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. Sie haben wahrscheinlich gewusst, weil sie haben ihn immer beobachtet, dass Jesus ab und zu gefastet hat. Die Party, die Jesus veranstaltet hat, damit die anderen haben können essen, hat ihm das Fasten gekostet. Die Party, die für seine Begleiter dazu da war, dass sie essen durften, hat bedeutet, dass Jesus selber fasten musste. Die Pharisäer haben das gesehen, haben das gewusst. Die Party, die Jesus wollte feiern, die hat ihn dazu geführt, dass er nicht daran teilnehmen konnte. Er hat den Sünder willkommen geheißen. Er hat sich als Arzt und Bräutigam gezeigt und war bereit, dafür den Kopf hinzuhalten. Es sind 5 Episoden, die Markus hier zusammengestellt hat, mit unserem Text noch vor und nachher ein paar. Und in Kapitel 3, Vers 6 vom Markus-Evangelium heißt: Und die Pharisäer gingen hinaus, nachdem sie das alles gehört haben, hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie Jesus umbrächten, wie sie ihn umbringen könnten. Jesu Lehre war so radikal, Jesu Party so radikal, dass Jesus nicht daran teilnehmen konnte. Jesus musste fasten. Am Kreuz hat er geschrien, ich habe Durst. Am Kreuz hat Jesus ewige Fasten getragen. Er hat das getragen, wo die Sünder hätten müssen tragen. Er hat den Kopf hingehalten. Nicht Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, sondern seine Liebe für die Sünder. Seine Liebe, dass er hingegangen ist zu einem Zöllner und hat gesagt hat, stand auf und folg mir nachher. Seine Liebe, dass er sich für das Kranken angenommen hat. Und darin hören wir eigentlich die Lehre vom Christentum, dass sie sagt, Jesus ist für die Sünde der Menschen gestorben. Er hat genau das gemacht. Jesus ist für die Sünde der Menschen gestorben. Er hat nicht nur Gnade riesig gemacht, sondern auch die Sünde. Er hat nie gesagt, die Sünde ist einfach eine Nebensache, sondern hat seinen Körper zerschlagen lassen für die Sünde. Weil sie so ernsthaft ist, so grausam ist, dass er die Strafe auf sich genommen hat für die Menschen. Die Strafe auf sich genommen hat für die Zöllner. Die Strafe auf sich genommen hat für dich. Und darum sagt er, es ist Zeit zum Festen und nicht zum Fasten. Und vielleicht auch deshalb feiern Christen bis heute Abendmahl nach der Einsetzung von Jesus immer mit dem, dass sie etwas essen und etwas trinken. Es ist an sich, vom ganzen Glaubensbild her, komisch, dass Christen, wenn Jesus, wenn sie daran denken und sich vergewissern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, essen, irgendwas passt eigentlich nicht. Eigentlich müsste man sich dann in Staub und Asche hüllen und fasten, in Erinnerung an das Kreuz. Aber Jesus hat genau zu essen gegeben. Er hat zu essen gegeben, wenn man sich an das Kreuz besinnt. Brot, Liebe Jesu und der Kelch, Blut Jesu. Er gibt uns zu essen, weil er gefastet hat. Er gibt dir zu essen und er gibt dir die Verheißung, dass der Himmel offen ist, wenn du sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gnädig bist im Sünder. Ich danke dir, dass nicht wer dein Gutwill kaufen kann. Ich danke dir, dass du gnädig bist und die Gnade zeigt sich zur Sünde und nicht zum Werk. Ich danke dir, dass du dadurch ein Vater geworden bist, der sich aber freut an einem heiligen Leben. Das Vaterherz von dir, Gott, das wird fasziniert sein und begeistert sein, wenn wir unser Leben dir zur Verfügung stellen und für dich wollen leben aufgrund der Gnade. Es ist so wie ein irdischer Vater, der Freude hat an einem kümmerlichen Bild von seinem Sohn. Das Bild bringt ihm nichts. Es ist eigentlich auch nicht schön. Aber das Vaterherz wird erfreut durch das. Und das ist es genau. Dein gnädige Herz wird erfreut durch meine Sünde und nicht durch gute Werke. Und dann, wenn du zum Vater geworden bist, dann erfreut dich ein Bild, das ich male, das Gute, das ich tue, ein ernsthaftes Leben, das ich nicht aufgrund dessen tue, dass ich Gnade bekomme, sondern ich habe Gnade schon bekommen. Ich danke dir, Jesus Christus, du hast den Kopf für das hingehalten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du Gnade gebracht hast, sie gross gemacht hast und am Ende ein Ausrufezeichen gesetzt hast, indem du auch die Sünde gross gemacht hast am Kreuz, um meinetwillen. Amen.